Natürlich ist es eine juristische Aufgabe, es ist aber vor allem auch eine unternehmensorganisatorische Aufgabe. Was ändert sich für uns? Es macht keinen Sinn, 5 Tools einzukaufen, zu sagen, hier ist es, bitteschön, viel Spaß damit. Da werden die einen großen Unsinn damit machen und die anderen werden das bis zum Schluss für Unsinn halten und einfach gar nicht nutzen oder schlecht nutzen. Und dann haben wir Geld zum Fenster rausgeschmissen.
Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann ist die EU nicht weit. Das ist jetzt in vielen Dingen positiv und in manchen Dingen macht es uns Angst. Und zwar immer dann, wenn es um Gesetze und Regulierungen geht. Wir sprechen jetzt mal von so Buzzwords wie EU-AI-Act, Kennzeichnungspflicht, KI-Kompetenzpflicht. Und spätestens jetzt hast du wahrscheinlich Bauchweh und dir ist schlecht. Und ich verrate dir, dass du das nicht haben musst. Denn in dieser Episode räumen wir auf. Wir sagen dir, was du jetzt wirklich tun solltest, wo du entspannt und locker durchatmen kannst und was da jetzt eigentlich so auf uns zukommt. Naja, zumindest soweit wir es schon wissen. Wer ist denn jetzt eigentlich wir? Zum einen bin ich dabei, Sarah Jasmin Hennessen, aber ich bin hier nicht alleine, denn wer hier neben mir sitzt, ist der Patrick.
Erwischt. Und ich freue mich sehr, dass wir zu dem Thema hier zusammensitzen, weil ich finde schon, wenn man sich das mal anguckt mit dem EU-AI-Act, das ist ja ein schwieriger Spagat. Wir wollen ja Grundlagen schaffen, die Grundrechte wahren natürlich in unserer demokratischen Grundordnung, aber auch gleichzeitig die Innovation nicht bremsen, gerade im globalen Vergleich. Und in meiner Wahrnehmung hat man dort ein Grundgerüst geschaffen und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion en Detail mit wem? Natürlich unserem Co-Trainer Dr. Martin Schirmbacher. Martin, mega, dass du da schon am Start bist. Wir hatten schon das Vergnügen mit dir, für die dich frecherweise noch nicht erleben durften. Wer bist du, was machst du, warum liebst du, was du tust?
Ja, hallo euch beiden. Schön, dass ich mal wieder da sein darf mit meinem so heiß geliebten Rechtsthema. Du hast ja schon das meiste gesagt. Ich bin Martin Schirmbacher, Rechtsanwalt bei Hertingen Rechtsanwälte, Fachanwalt für IT-Recht schon seit 2008 auch Trainer bei der 121 Watt. Ich habe 2 Seminare, das EU-AI-Act-Seminar, wie passend, und mein uraltes Online-Marketing-Rechtsseminar, was sich aber auch von Mal zu ändern scheint. Da ist jetzt auch ziemlich viel KI drin. Genau, und warum liebe ich, was ich tue? Weil es tatsächlich, auch wenn man es mir oder die Nicht-JuristInnen nicht so richtig glauben mag, dann doch Spaß macht, mich jeden Tag aufs Neue mit juristischen Fragen auseinanderzusetzen. Und die EU, Sarah, hast du schon erwähnt, als unsere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Nummer 1. Uns wird nicht langweilig. Jeden Tag bekommen wir Fragen, von denen man sich denkt, es kann doch nicht sein, dass ich der Erste bin, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Man findet nichts dazu und muss dann alleine anhand des durchaus überschaubar guten Gesetzes so eine Frage lösen. Das ist spannend und deshalb liebe ich, was ich mache.
Ach, abgefahren. Ja, hast du nur ganz kurz, hast du ein Beispiel für so eine Frage, die dich so jüngst erreicht hat?
Gestern hat, das ist jetzt keine Frage aus einem Mandat, aber gestern ist verkündet worden, dass Aldi jetzt anfängt, auf diesen Schweinebauchanzeigen zu kennzeichnen, dass sie dass die Bilder, die dort sind, mit KI generiert sind. Da wollen wir wahrscheinlich nachher nochmal zu kommen, genau, zu dieser Transparenzpflicht. Ja. Und ich habe nicht herausgefunden, warum Aldi eigentlich denkt, dass sie dazu verpflichtet sind. Ob es jetzt sozusagen der Transparenz halber ist, ob sie denken, dass sie nicht irreführend werben wollen, weil es den Schweinebauch, den sie dort anpreisen für 1,99 gar nicht gibt, sondern der KI generiert ist, oder weil sie schon mal im Vorgriff auf die KI-Verordnung irgendwas machen wollen. So eine Frage kriegen wir praktisch täglich.
Ich würde gerne jetzt zuallererst mal, Martin, machst uns mal den Erklärbär und sortierst mal so ein bisschen die Begriffe EU-AI-Act, Kennzeichnungspflicht, KI-Verordnung, was ist was, wo, damit wir mal zumindest vom Wording jetzt hier so eine gemeinsame Base haben, was ist was?
Sehr gerne. Also, wir haben das KI-Recht, was es ja als solches wie praktisch jedes Rechtsgebiet gar nicht so richtig gibt, weil man gar nicht so richtig weiß, was das jetzt alles ist, aber gemeint ist sozusagen alles, alle rechtlichen Belange, die sich in irgendeiner Form um künstliche Intelligenz drehen. Dieses KI-Recht zerfällt in ganz viele Bestandteile. Zum Teil haben wir sie schon sehr lange, zum Beispiel stellen sich datenschutzrechtliche Fragen, urheberrechtliche Fragen, UWG hatte ich gerade schon aus Versehen angesprochen. Es gibt viele Fragen, die sich vertraglich stellen. Ja, was ist, wenn ich KI verkaufe, KI-Systeme verkaufe und so weiter. Ja, wir haben KI im Arbeitsrecht. Die Frage, darf der Betriebsrat mitbestimmen, wenn KI-Systeme in einem Betrieb eingeführt werden? Also ja, und nicht zuletzt Haftungsfragen. Ich war es ja gar nicht, meine KI war es. Da gibt es also ganz viele Fragestellungen, die man unter KI-Recht fassen muss und mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man KI einsetzt. Und dann gibt es eben die KI-Verordnung. KI-Verordnung ist der deutsche Begriff für AI Act, ist also dasselbe. Eine EU-Verordnung, die europaweit von Portugal bis Schweden einheitlich gilt. Was immer ganz gut ist, wenn sie dann eben EU-weit einheitlich angewendet wird. Insofern, das sind so die Punkte, die man da im Blick haben muss. Und so die Pflichten, die sich jetzt aus den einzelnen Regelwerken ergeben, muss man sich im Einzelnen anschauen. Und die Transparenzpflicht, das hatte ich ja gerade am Beispiel Aldi schon erwähnt, kann sich aus allem Möglichen ergeben. Zum Beispiel aus dieser KI-Verordnung. Die seit, das sollte ich vielleicht noch sagen, 1. August 2024 in Kraft ist. Die haben wir jetzt also schon ein knappes Jahr, aber sie wird schrittweise wirksam. Und zum Beispiel jetzt seit Februar sind die ersten Teilbereiche sozusagen scharf geschaltet, zum Beispiel das Thema KI-Kompetenz oder die verbotenen KI-Systeme. Sind jetzt seit 2. Februar verboten. So richtig live geht es dann ab 2.8.2025. Und dann die Transparenzpflichten, über die wir gleich noch sprechen werden, dann eben ab 2.8.26. Und so geht es dann noch bis 2027 und für einige Ausnahmen noch ein bisschen später weiter.
Okay. Du hast jetzt gerade schon das Thema Kompetenzpflicht angesprochen. Also ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Auf meiner LinkedIn-Bubble kriege ich quasi ununterbrochen Angebote von Menschen, die mir versprechen, dass, wenn ich bei denen jetzt was buche, ich das Thema KI-Kompetenzpflicht getrost den Haken dran machen kann. Und auf der anderen Seite habe ich wieder gehört, so quasi, es gibt gar keine Standardisierung, was man da schulen muss. Oder was ist mit der KI-Kompetenzpflicht? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin eine Agentur, ich habe mehrere Mitarbeitende, die arbeiten schon mit KI. Welche Pflichten habe ich? Was muss ich wissen? Was muss ich tun?
Ja, also die KI-Kompetenz ist tatsächlich eine der wenigen Vorschriften, die schon live sind, die schon seit Februar diesen Jahres gelten. Und wahrscheinlich haben alle Recht, die dir so eine Sachen anbieten und auch alle Unrecht, die dir so eine Sachen anbieten, weil es gibt keine konkreten Vorgaben. Ja, wer es genau lesen möchte, kann mal reinschauen in Artikel 4 der KI-Verordnung. Da steht drin, dass alle Unternehmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, Klammer auf, mittelfristig wohl alle Unternehmen, ja, also jedenfalls alle meine Mandanten, müssen ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz vorweisen bei allen Personen, die ein KI-System nutzen oder eben in irgendeiner anderen Form mit KI zu tun haben. Das zerfällt im Wesentlichen in drei Bereiche, wenn man so will. Das ist das Technische, ne? Wie funktioniert es eigentlich? Ja, was muss ich machen, um mit dem KI-System vernünftig umzugehen? Vielleicht auch ein bisschen das Strategische. Nicht alles, nicht jede Aufgabe ist sinnvoll mit KI zu lösen. Und dann, das ist dann mein Bereich, das Rechtliche. Inwieweit muss ich rechtliche Vorgaben einhalten? Und Unternehmen sind gehalten, das sozusagen in ihren Unternehmen sicherzustellen. Und was ich da als Agentur mit 12 Leuten machen muss, hängt davon ab, wie intensiv ich KI einsetze. Es ist natürlich, wenn ich einen KI Modell entwickeln möchte oder ein KI-Modell anpasse und als meine Software, als KI-System an meine Kunden raushaue, habe ich natürlich ein anderes Level an KI-System zu haben, als wenn in meinem Handwerksbetrieb die Marketingfrau Canva oder Midjourney nutzt, um irgendwie gute Bilder zu machen. Das heißt, es hängt sehr davon ab, wie KI eingesetzt wird, welches Maß an KI-Kompetenz ich da aufweisen muss. Und wenn ich mit Gesundheitsdaten zu tun habe in der Krebsforschung, habe ich auch ein anderes Level, als wenn ich bei Aldi Schweinebauchanzeigen designe.
Und so ganz konkret, das heißt, du hast glaube ich gesagt, dass das ist ein Thema, das nicht sanktioniert ist. Also was muss ich denn jetzt tun? Also es war ja jetzt schon wieder so ein bisschen kommt drauf an Antwort.
Genau.
Wenn ich dich festnageln darf, Martin, was mache ich jetzt, wenn ich da sitze und denke, upala, wir haben jetzt KI im Einsatz, sagen wir mal. Wir haben keine Systeme, die wir vertreiben, wir haben KI im Einsatz. Upsi, ich habe mich noch gar nicht drum gekümmert. Was sollte ich jetzt tun?
Ja, also ich glaube, was man tun muss als Geschäftsleiter, das ist der oder diejenige, die sich darum kümmern muss, dass sozusagen hinreichende KI-Kompetenz besteht, sagt die Vorschrift, dass ich ein ausreichendes Maß vorweisen muss. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie intensiv nutzen wir KI und danach mein Schulungsprogramm sozusagen aufsetzen. Dass etwas nicht sanktioniert ist, heißt ja nicht, dass ich mich nicht drum kümmern muss, sondern ich insbesondere wird es auf mich zurückfallen, wenn mal irgendetwas schiefläuft, KI-System aus dem Ruder läuft, ich KI-Systeme nutze, ohne die Leute bei mir im Unternehmen hinreichend geschult zu haben, dann ist das ein schwerer oder schwer, I don't know, aber jedenfalls ein Fehler des Management, für den ich gegebenenfalls gerade stehen muss. Insofern kann ich dir jetzt nicht sagen, ob die 100 Euro oder 8 Euro KI-Führerscheinkurse ausreichend sind für deine Leute oder ob du ein großes Schulungsprogramm brauchst, was auf deine Zwecke, an deine KI-Richtlinien und so weiter angepasst ist und das zu dir ins Unternehmen holen solltest. Da ist es leider so, wie du es gerade schon angedeutet hast, es kommt drauf an.
Okay, ja, aber damit kann ich leben, finde ich so. Das ist jetzt so, überleg, was du machst, wie intensiv du es nutzt und schau, dass die Leute, die es nutzen, damit sinnvoll umgehen können, dass wenn was passiert, dass du zeigen kannst, sie hätten es eigentlich besser gewusst.
Ja.
So.
Ja, und auch mit dem Führerschein, ne? Auch als Fußgänger, Fahrradfahrer, als auch Autofahrerin muss ich mir der Regeln bewusst sein. Und je weniger ich einen Führerschein am Start habe, desto fahrlässiger handle ich natürlich dann, ne, mit den Instrumenten. Aber insgesamt, ja, ist es halt noch sehr butterweich gehalten, würde ich mal sagen, ne? Aber ich bin ein großer Freund dafür, wirklich im Unternehmen großen, vernünftigen Handlungsrahmen aufzusetzen. Welche Tools werden eingeführt? Was darf man damit machen? Risikodatenbewertung, dass man einfach einen bewussten Umgang mit den Tools auch fördert. Das finde ich immens wichtig. Ja.
Ja, also ja, und da ist natürlich zählt das Rechtliche dazu, aber eben auch, wie du sagst, bewusster Umgang. Zu so einer Schulung zählt eben nicht nur vielleicht schon an erster Linie, aber nicht nur das Rechtliche, sondern eben schon Leute, ja, worauf kann ich denn jetzt KI schmeißen? Macht es wirklich Sinn, dass wir die Probleme damit lösen wollen? Auch welchen Spielraum gebe ich den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen? Wir wollen, dass die Leute KI-Tools einsetzen, aber man tut schon gut daran, sich KI-Richtlinien zu geben. Und in den KI-Richtlinien sollte dann nicht nur drinstehen, verboten, 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 weil dann machen es die Leute trotzdem. Sondern ich muss den Leuten an die Hand geben, was sie machen dürfen, was nicht und was wie der sinnvolle Umgang damit ist. Wir haben Schulungen jetzt bei Unternehmen, wo wir deren KI-Richtlinien den Beschäftigten erklären, damit eben klar ist und die Leute wirklich im Doing wissen, was sie machen sollen, was nicht.
Ich habe das auch bei mir im Seminar ganz, ganz häufig, dass also diese zwei Dimensionen, die wir gerade angesprochen haben. Einmal, dass die Leute gar nicht so gut geschult sind darin, was kann KI und wofür ist KI wirklich gut geeignet und welche Themen muss ich vielleicht mit zumindest Vorsicht in die KI tragen, weil die ganz grundsätzlich dafür nicht geeignet ist. Also immer noch das Thema tagesaktuelle Themen, da muss man so ein bisschen wissen, wie KI funktioniert, um zu wissen, wie viel Prüfungsaufwand sollte ich denn hinter die Ergebnisse setzen. Und auf der anderen Seite so eine ganz große Unsicherheit über, was darf da eigentlich rein? Also personenbezogene Daten, da ist eine relativ hohe Sensibilisierung schon da, aber eine Riesenunsicherheit ist bei betriebsinternen Daten. Ich habe zum Teil im Seminar Menschen sitzen, die sich nicht trauen, den Über-uns-Text der Webseite fürs Briefing in der KI mitzunehmen. Da merkt man, dass so ein großes, es könnte verboten sein. Also man tut das Unternehmen ja auch gut daran, den Mitarbeitenden zu sagen, was wirklich, was darf ich auch wirklich, was kannst du bedenkenlos da reinschmeißen? Weil sich die Leute häufig selbst darin beschneiden, in dem, was möglich wäre, vor lauter Angst, was falsch zu machen.
Ja, ich finde auch generell, Sarah, ich glaube, um auch dieser Diagnose von dir entgegenzuwirken, so oder so, ich will es gar nicht abdriften, Martin, aber ich finde, es wird in dem Zuge viel zu selten über Change Management gesprochen, weil einfach eine unglaubliche Verunsicherung nicht nur der Techniken, sondern auch natürlich des eigenen Arbeitsplatzes herrscht. Und Unternehmen müssen jetzt umso besser darin sein oder halt werden, was eine interne, klare, transparente Kommunikation angeht. Was wird wie implementiert? Was kann ich damit lösen? Was eben nicht, Sarah? Absolut. Was darf ich nicht in so einer Art Risikoskala-Bewertung? Aber Das geht natürlich einmal mit dem Sparring mit Martins Kanzlei einher, aber genauso halt auch das Thema Change Management. Und das ist einfach gerade ein großer Wandel, den wir erfahren.
Und absolut, das sehen wir auch. Wir haben ja auch noch so einen AI-Officer-Kurs und genau das sind die Themen, dass wir, dass man sieht, das ist natürlich ist es eine juristische Aufgabe, es ist aber vor allem auch eine unternehmensorganisatorische Aufgabe. Was ändert sich für uns? Es macht keinen Sinn, 5 Tools einzukaufen, zu sagen, hier ist es, bitteschön, viel Spaß damit. Da werden die einen großen Unsinn damit machen und die anderen werden das bis zum Schluss für Unsinn halten und einfach gar nicht nutzen oder schlecht nutzen. Und dann haben wir Geld zum Fenster rausgeschmissen, ohne dass das
was sehr, sehr philosophische Aussage bis zum Schluss. Wie sieht wohl im KI-Zeitalter dieser Schluss aus, Martin? Genau, jetzt Sarah, haben wir ja gut die Grundlage geschaffen, ne, wir simulieren einfach mal, wir haben jetzt entsprechend dann dieser Verordnung, Artikel 4 sind wir gerecht geworden mit der Schulungspflicht und fangen jetzt an zu produzieren. Also Strategien, Daten werden analysiert oder sogar kleine Tools für Partner, Kundinnen gebaut. Ich denke mal, was jetzt hier als nächstes aufploppt, ist das Thema Urheberrecht, Nutzungsrecht bei all den Ergebnissen, die KI erzeugen kann. Da herrscht, glaube ich, auch sehr viel Unsicherheit. Und ich meine, nichts geht besser, als einen Anwalt einen Podcast zu interviewen, um dort schon mal ein bisschen was zu erfahren. Was begegnet dir dort oft als Fragestellung?
Also Punkt 1, also es gibt ungefähr, je nach sozusagen Phase im KI-Prozess von Training über Input oder Output stellen sich immer urheberrechtliche Fragen. Und dann jeweils, darf ich das eigentlich? Und die Frage, die sich insbesondere Agenturen dann sofort mitstellen, ist, was ist eigentlich, ist mein Output geschützt, ist mein Prompt geschützt, dürfen das dann andere verwenden oder nicht? Da könnten wir jetzt eine eigene Folge oder Serie dazu machen.
Total.
Ich versuche es mal kurz zu halten. Erstens, die KI-Verordnung sagt nichts zu dieser Frage. Das heißt, wir sind drin in dem allgemeinen Urheberrecht und ich muss mich fragen, habe ich jetzt im Urheberrecht irgendwelche Aussagen dazu? Und die Hauptfrage, die vielleicht die meisten interessieren, ist es eigentlich geschützt? Was dabei herauskommt, ist nach Stand jetzt mit Nein zu beantworten. Das heißt, so ähnlich wie ein Affe kein Urheberrecht an den Fotos hat, die er selber macht und auch nicht der Fotograf, der die Versuchsanordnung aufgebaut hat, dass der Affe sich selber fotografieren kann, die Kamera hingestellt hat. So ähnlich hat derjenige, der den super-duper Prompt geschrieben hat, um ein Bild zu kreieren, keine Rechte an dem Bild, weil es an der menschlichen Schöpfung fehlt, sondern die KI das Bild erzeugt hat. Ja, einfach so Kontrollüberlegung, ich gebe dir genau den gleichen Prompt zweimal ein und in das gleiche KI-Modell, Bildgenerierungstool eines kommen verschiedene Sachen raus. Deshalb ist es dort keine Schöpfung desjenigen, der den Prompt geschrieben hat, sondern eben eine Schöpfung der KI und es reicht nicht für Urheberrechtsschutz. Das heißt, KI-generierte Inhalte dürfen von jedermann kopiert werden. Das ist die Message. So jedenfalls Stand zur Zeit.
Aber der Prompt wurde ja geschöpft.
Der Prompt ist von Menschenhand und Menschenhirn generiert. Und wenn er abweicht von dem, was jeder gemacht hätte, also wenn die Aufgabe ist, mal mir eine Katze mit einem schwarzen Schwanz und ich schreibe, male mir eine Katze mit schwarzem Schwanz, dann wird es nicht reichen. Wenn es aber, wenn ich aber mich so gut auskenne mit dem Programm, was ich nutze und dann durch geschicktes Prompting genau das hinbekomme, was ich haben will, dann wird der Prompt im Zweifel Urheberrechtsschutz genießen und dann kann ich den Prompt könnte ich anderen Leuten verbieten, dass sie den nutzen. Bloß den kennt im Zweifel eh keiner, weil ich den ja nur gerade bei Midjourney eingegeben habe und nicht veröffentliche.
Ja, absolut. Aber angenommen, wir hätten ja das Trara, bitte nicht mit den Augen rollen, ihr beiden, aber ich weiß, wie ihr jetzt reagieren wird, mit den Actionfiguren. Und das wurde ja von jemandem geschaffen, ist dann halt entsprechend viral gegangen, in welchem Rahmen auch immer. Tut es ja jetzt auch wieder mit ganz unterschiedlichen Techniken. Könnte denn dort jemand sagen, ich war der Erste und könnte darauf dann entsprechend sein Recht in Anspruch nehmen?
Nur wenn tatsächlich dessen Prompt verwendet wird und er nicht gesagt hat, indem er es zum Beispiel veröffentlicht hat, nutzt es halt alle. Aber wenn es sozusagen so wäre, dass er einen super Prompt schreibt und jeder dann nur noch sozusagen seine Details sozusagen anpasst und sich dann könnte man tatsächlich sagen, das wäre ein urheberrechtlich geschützter Prompt. Bloß, dann muss er sich natürlich fragen, warum der jetzt rausgegangen ist, warum er den ins Internet stellt.
Ja, klar.
Und wenn er nicht damit rechnet, dass dann eben alle Leute den auch verwenden. Aber grundsätzlich wären das rechtlich geschützt oder schutzfähige Inhalte.
Noch eine letzte Frage zu dem Thema hier, Trends, die wir schon alle nicht mehr sehen können. Studio Ghibli-Style, also hier die Heidi gemacht haben zum Beispiel. Sind solche Stile schützbar oder urheberrechtlich geschützt? Also können Menschen, Unternehmen Probleme kriegen, wenn sie Studio Ghibli jetzt Late Adopter sind und so nach 3 Monaten, nachdem alle durch sind mit der Nummer, noch auf den Trend aufspringen und da ganz offensichtlich ja im Prompt eingeben, orientiere dich an diesem Style. Hm. Sind diese Stile schützenswert?
Also, auch eine schwierige Frage. Urheberrechtlich geschützt ist immer nur das jeweilige Werk in seiner konkreten Ausprägung. Das heißt, ich kann natürlich Studio Ghibli kreierte Comics sind geschützt, darf man nicht einfach kopieren. Etwas in einem Stile von jemand anders anzuzeigen, da ist die Hürde relativ hoch. Ja, am Anfang hatten wir es nicht über Studio Ghibli, sondern über Disney unterhalten und Mickey Mouse macht doch hier mich wie Mickey Mouse, als es noch nicht so ganz gut funktioniert hat. Ja, inzwischen gehen viele weitere Sachen. Da haben es die Rechteinhaber schwer tatsächlich. Ja, da gibt es dann ja nicht nur das Urheberrecht, wenn ich das dann veröffentliche dann so tue, als sei ich sozusagen von denen kreiert, habe ich noch wettbewerbsrechtliche Fragen. Das heißt, damit ganz groß an die Öffentlichkeit und das vor allem monetarisieren würde ich nicht. Ja, ob ich mich trauen würde, mal dann zu sagen, ja, die Kampagne könnte machen im Studio Ghibli-Stil, weil ja, die können da eh keine Rechte dran geltend machen. Muss man sich im Einzelnen anschauen. Braucht man ein bisschen Risk Appetite, ist möglicherweise Gott sei Dank auch nicht so originell, dass die Leute das nur unbedingt machen wollen. Aber urheberrechtlich geschützt ist immer nur die Ausprägung der konkrete Ausformung sozusagen und nicht die Idee oder der Stil selber. Da haben es die Rechteinhaber schwer.
Mhm. Also Entwarnung für alle, die auf LinkedIn auf ihrem persönlichen Profil irgendwo ein Studio Ghibli-Bild von sich gepostet haben. Erstmal vermutlich keinen Ärger zu erwarten.
Wahrscheinlich keine. Jetzt sind wir natürlich alle aufgeladen, auch durch Tools wie Canva zum Beispiel, dass ich ja schon eine Lizenz erwerben muss, um die Ergebnisse, die ich dort dann bekomme oder auch selber erarbeitet habe, kommerziell nutzen zu dürfen. Das bringt jetzt auch ganz viele KI-Tools mit sich. Bedeutet, dass dann halt auch Tools sagen, also Ideogram hat das ganz nett ausgedrückt, ne? Wir freuen uns, das war so am Anfang von Ideogram, wir freuen uns, wenn du darauf verweist, dass das Bild mit uns erzeugt wurde praktisch. Also wieder sehr schwammig gehalten, was dort entsprechend dann angeht. Also letztendlich gibt es, ich kann ja zum Beispiel Perplexity, ChatGPT sogar nicht eingeloggt nutzen, um Ergebnisse zu bekommen, die ich ja dann weiterverwenden kann, in welcher Form auch immer, auch kommerziell.
Genau.
Was muss ich dort beachten?
Ja, also da vermischen sich jetzt zwei Aspekte. Das eine ist das Urheberrecht, was wir gerade besprochen haben, und das andere ist das Vertragliche. Das Urheberrecht, hatten wir gesagt, ja, Ausnahmen besteht in der Regel, aber erstmal ist es so, das, was dort kreiert wird, ist urheberrechtlich nicht geschützt. Das heißt, jedermann kann es verwenden. Das heißt, natürlich darf ich, wenn ich mir mit ChatGPT ein Bild kreiert habe oder einen Text kreiert habe, den nutzen. Und auch andere dürfen diesen Text nutzen, wenn ich den zum Beispiel veröffentlicht habe, weil ich gar kein Urheberrecht daran habe. Und auch ChatGPT OpenAI nicht, weil es eben gar nicht geschützt ist. Aber ich habe ja einen Vertrag mit OpenAI oder mit dem Ideogram oder mit Midjourney. Und in meinen Kursen gehe ich dann teilweise auch auf ein paar von diesen Bestimmungen ein, um einfach zu zeigen, Leute, was die euch teilweise vorgeben, geht sozusagen übers Urheberrecht hinaus. Die verbieten euch die Nutzung für bestimmte Zwecke, obwohl sie gar kein eigenes Recht dazu haben. Aber natürlich darf ich dir, genauso wie ich dir, wenn ich dir mein Fahrrad leihe, verbieten darf, damit Downhill zu fahren.
Es tut mir doch leid.
Genau, ich weiß, aber du hast mir ein neues gekauft, sehr gut. Nein, aber genauso darf natürlich auch Midjourney sagen, okay, ihr als mein Vertragspartner dürft dieses oder jenes mit den Bildern machen. Und gerade Midjourney, wenn ich da bestimmte Umsatzschwellen erreiche, dann kriege ich die Rechte nur, wenn ich den Paid-Account habe, sonst eben nicht. Und das muss ich natürlich dann schon beachten. Das heißt, ich muss, das ist zwingend, mir bei den Tool-Anbietern mich da mal einmal durchwühlen und dort bei Nutzungsrechte oder wo auch immer das in den Terms steht, mich schlau machen, was die mir denn eigentlich gestatten und was nicht. Führt zu der verrückten, zu dem verrückten Ergebnis, dass es sein kann, dass ich weniger Rechte bekomme als jemand, der den Inhalt dann bei mir auf der Website klaut, weil der ja den Vertrag mit dem Tool-Anbieter gar nicht hat. Ja, und wenn die Rechte halt urheberrechtlich gar nicht geschützt sind,
ich lieb's.
Kann ich dem das auch nicht verbieten.
Ich lieb's so sehr. Das heißt, jetzt schnappt euch die Ware von Aldi. Für euren Content.
Natürlich ja, nicht so mega praxisrelevant, solange wie nicht überall dran steht, was KI generiert ist.
Klar.
Weiß es ja gar nicht und werde mich dann sicherlich auch nicht trauen. Aber wenn ich sicher bin, dass es nicht KI generiert, zum Beispiel, weil die ranschreiben, dass es KI generiert, dann kann ich es klauen.
Da kommen wir gleich, da hast du uns jetzt die perfekte Rampe zum nächsten Thema gebaut, der Kennzeichnungspflicht. Du hast ja gesagt, Aldi.
Ganz kurz, ich würde sonst, was können wir jetzt als Takeaway mitnehmen? Schnappt euch direkt immer die Unterseiten, Terms of Use, Nutzungs, wie heißt das im Deutschen?
Nutzungsbedingungen wahrscheinlich oder AGB, ja.
Oder AGB, genau, und lass die sonst von ChatGPT und Co. zusammenfassen, was man beachten muss.
ChatGPT und Co. oder von Martin.
Ja, oder
Martin GPT.
Martin GPT, wenn es das gäbe, wäre nicht schlecht. Nein, also das ist tatsächlich essentiell und ich rate dazu auch, wenn ihr in eurem Unternehmen, ja, wenn ihr jetzt da mal 6 Wochen testet, dann muss man da jetzt keinen riesen Ballyhoo drum machen, aber wenn es so ist, dass ihr ein, zwei, sieben Tools einführt, dann müsst ihr euch damit vertraut machen. Ich nenne das Onboarding von KI-Tools, Do's and Don'ts. Und da muss man sich als Unternehmen damit vertraut machen, was steht da eigentlich drin.
Ja, verstanden. Ja.
Ich habe auch gleich noch eine Anschlussfrage. Hast du schon irgendwas mitbekommen, Martin, dass da schon erste Gerichtsthemen gibt? Also sind schon Leute mit irgend sowas vor Gericht aktuell in Deutschland mit Urheber hier? Ist da schon irgendwas zu hören?
Ja, also es gibt die ersten Fälle, es gibt ein Urteil des Landgerichts Hamburg, das ist so kompliziert, das müssen wir jetzt hier nicht im Einzelnen besprechen, da geht es um Fotos und Fotodatenbank und wer da jetzt welche Rechte daran hat. Vor allem aber sind Verfahren beim Landgericht München anhängig, die GEMA angestrengt hat, Verwertungsgesellschaften, die meinen Rechte, in dem Fall von an Musik zu haben und aus diesen Rechten gegen bestimmte KI-Modelle vorgehen. Da geht es um den Punkt, um den Schritt im KI-Business, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich darf ich fremde Inhalte verwenden, um mein Modell zu trainieren. Also da erwarten wir zeitnah Urteile. Meine IP-Rechtskollegen haben auch so einen Beitrag, wo sie jetzt akribisch nachtragen, welche Urteile gibt es schon, jetzt auch international in den USA, wie immer, sind wir da ein bisschen weiter, gibt es schon ein bisschen was, aber zu dem Thema, darf ich das jetzt nutzen, was jetzt aus einer KI-Engine herausgekommen ist, gibt es, soweit ich weiß, noch nichts.
Okay. Wir verlinken euch natürlich, was Martin gerade gesagt hat, dann könnt ihr da mal so ein bisschen reinlesen. Martin, Kennzeichnungspflicht, nächstes Thema. Was muss ich wie? Da sind wir ja wieder beim Aldi jetzt. Was muss ich wie?
Also, die Kennzeichnungspflicht ist von Anfang an ein wichtiges Thema gewesen. In diesem Thema KI-Verordnung kommt jetzt und so weiter. Sie ist geregelt in Artikel 50 der KI-Verordnung und das gilt dann erst ab Sommer nächsten Jahres. Das heißt, derzeit ergeben sich keine Kennzeichnungspflichten aus der KI-Verordnung. Das ist einfach dem geschuldet, wie das halt schrittweise jetzt in Kraft tritt und man auch den Leuten ein bisschen Gelegenheit geben wollte, sich damit auseinanderzusetzen. Jedenfalls, ich sag mal, für die Betreiber von KI-Systemen. Es gibt so ein paar Sachen, die jetzt für KI-Modelle gelten, was da rauskommt und so weiter, das ist nochmal eine andere Frage. Aber das, was jetzt die Unternehmen, von denen uns jetzt hier vielleicht die ein oder anderen Vertreter zuhören, was für die gilt, ergibt sich aus Artikel 50 der KI-Verordnung. Danach ist erstens zu klären oder zu kennzeichnen, wenn KI-Systeme direkt mit Menschen interagieren, dann muss sich aus dem KI-System ergeben oder aus der Nutzung ergeben, dass das jetzt, hallo, da sitzt kein Mensch oder eine auf Regel basierte Software, sondern ein KI-System. Zum Beispiel ein KI-Chatbot. Heutzutage steht es jetzt noch groß drüber, weil alle so stolz sind, dass es KI-basiert ist. Ja, oder wenn ich einen Avatar habe, der mit mir spricht und das ist KI-basiert, dann muss das dort gekennzeichnet sein. Gibt schon viele Graubereiche dann, ja, wenn mein Online-Shop sein Aussehen danach ändert, was er über mich weiß, weil ich immer rosa Unterhosen kaufe, ja, dann sind die halt ganz oben. Nehmen wir mal an, da würde eine KI dahinter stehen. Ist es jetzt schon hinreichend Interaktion dafür, dass ich das kennzeichnen muss? Kann man sich drüber streiten, aber das ist sozusagen das eine. Muss man schon mal mit im Hinterkopf behalten, jetzt kein Riesenthema, da ist dann die Themen, das ist eher die Frage, wo muss das stehen, wie transparent muss das sein, reicht es in der Fußzeile, muss das irgendwie groß blinken, ja, alles Einzelfragen. Was auch klar ist, ist Emotionserkennung, biometrische Kategorisierung. Wenn ich irgendwie ein Videotool habe, was Emotionen auslesen soll im Bewerbungsgespräch, whatever, dann muss ich das kennzeichnen. Nicken wir jetzt so weg, kommt aber schon zum Einsatz, ist gar nicht so selten in Videokonferenzlösungen, dass sowas mit eingebaut wird, zu Trainingszwecken, zu Customer Support, auch da sollen sozusagen, das ist dann auch die Frage, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, Hochrisikosystem und so weiter. Also da muss eine Kennzeichnung erfolgen. Spannender ist das Thema Deepfakes. Natürlich sollen Deepfakes gekennzeichnet werden und man denkt irgendwie an Elon und Trump sitzen und reden.
Klar.
Wo wir jetzt alle nicht mehr entscheiden können und unterscheiden können, ist das echt oder nicht. Irgendwann aufgegeben haben, die Unterschied zu finden. Das muss ich eindeutig kennzeichnen, wenn ich sowas kreiere und online stelle. Die Definition von diesen Deepfakes ist aber so weit, wer da mal reinschauen möchte, ich hatte jetzt gesagt, Artikel 50 KI-Verordnung, Artikel 50 Absatz 4 regelt das Thema Kennzeichnungspflicht von Deepfakes. Und was Deepfakes sind, ist wiederum in Artikel 3 Nummer 60 bei den Definitionen geregelt. Und da steht dann halt drin, also nicht nur Personen, sondern auch Gegenstände, die quasi echt aussehen.
Da wären wir wieder beim Aldi.
Und da kommen wir auf einmal zum Aldi, ganz genau, die aber gar nicht existieren. Also da sind wir nicht bei Studio Ghibli, wo alle wissen, das ist irgendwie nicht echt, weil es nun mal Comics sind. Aber und manchmal merkt man es ja jetzt auch beim Prompten, dass dann die Maschinen sich weigern, allzu fotorealistisch zu werden, weil sie sagen, okay, das wäre dann vielleicht irreführend. Und wenn ich es aber schaffe, das KI-Modell dazu zu bekommen, dass es mir einen guten Output gibt, dann muss ich, wenn es ein Deepfake ist, das kennzeichnen. Wenn ich also ein KI-System betreibe, so in der Diktion der KI-Verordnung, sprich nutze, dann muss ich die Ergebnisse kennzeichnen, wenn sie so echt aussehen, dass sie auch echt sein könnten.
Ja, ich war ja eigentlich immer schon ein Freund davon, nicht nur zu sagen, wie auf der Maggi-Tüte oder Knorr, wen es auch alles da draußen gibt, in Größe 4 zu schreiben, das ist ein Serviervorschlag, wie es auf dem Foto aussieht. Und wir alle wissen ja auch, der Burger von der Fastfood-Kette ist so auf dem Foto gar nicht mehr genießbar bzw. essbar, zumindest nicht ohne Lebensrisiko, weil der so eingesprüht war mit Lack und allem. Mhm. Also allein das ist ja eigentlich schon immer eine Farce gewesen, also die Inszenierung von Produkten. Und eigentlich ja wiederum krass, dass man sich jetzt erst recht darum Gedanken macht, wie real ist das, womit ich hier gerade konfrontiert werde? Also es ist ja eigentlich schon eine längere Fragestellung, die aber jetzt erst aufploppt. Ne? Also wir reden ja trotzdem eigentlich, ja Martin, über eine Irreführung der Endverbraucherin.
Genau, da sprichst du jetzt zwei Sachen an. Das eine ist, aus Irreführungsgesichtspunkten kann sich das natürlich auch ergeben. Deshalb steht das Serviervorschlag, damit die Leute nicht denken, das sei echt.
Ich war immer enttäuscht.
Meine Kinder machen sich immer lustig über Serviervorschlag. Ja, wenn das dann irgendwie der Quark, der dann irgendwie den Serviervorschlag mit Schnittlauch, dass der Schnittlauch jetzt da nicht mit drinnen ist, ist irgendwie klar. Und dann kommt gleich meine Kritik angehängt. Wenn wir jetzt dazu kommen, dass überall KI generiert oder KI unterstützt dran steht, nutzt eigentlich diese Information noch was? Sowieso überall dran, so wie die Hashtag Werbung. Alles ist Werbung. Deshalb kennzeichnen wir jetzt einfach alles. Und die eigentliche Information, hat die Influencerin jetzt Geld bekommen dafür, dass sie diesen Rock promotet oder nicht, kennen wir nicht. Sie schreibt einfach überall ran Werbung, weil man ihr gesagt hat, wenn du es nicht schreibst, kriegst du vielleicht Ärger. Und so wird es droht es mit der KI-Kennzeichnungspflicht auch zu werden, ja, dass wir einfach gewöhnt sind, dass man eben den Bürger viel, ich sag mal, ressourcenschonender KI generieren kann, als ihn irgendwie mit Haarspray zu besprühen und dann zu fotografieren. Wissen wir halt, dass jetzt überall statt Serviervorschlag KI-generierter Serviervorschlag steht. Nutzt uns das was? Ja, also da muss man schon ein bisschen gucken, was wir damit eigentlich wollen und auch ein bisschen schauen, wie weit sollte diese Kennzeichnungspflicht eigentlich gehen.
Ja.
Ich meine, das ist ja sehr, sehr interpretierbar. Also ich hab den auch gelesen, diesen Paragraphen, und da könnte man jetzt auch rauslesen, sagen wir mal, ich habe eine Handtasche und diese Handtasche gebe ich KI generiert einem Model in die Hand, dann könnte es sich ja schon wieder um Deepfakes handeln, weil ja dieses Model, das es ja gar nicht gibt, diese Tasche niemals in ihrer Hand gehalten hat. Was würdest du oder was gibst du deinen Mandanten zum Beispiel aus dem E-Commerce-Bereich derzeit mit? Also auch wenn es noch nicht gilt, wenn wir jetzt Content produzieren für unseren Webshop, hoffen wir ja, dass der auch in einem Jahr noch online ist, wenn das Ganze dann tatsächlich scharf geschalten wird. Was gibst du deinen Mandanten und Mandantinnen derzeit mit, die sich solche Fragen stellen? So, darf ich meine Handtasche dem Model, dem KI-Model in die Hand geben? Muss ich es kennzeichnen? Ist es ein Deepfake? Ja, nein. Wie bin ich auf der sicheren Seite?
Ja, schwierige Frage. Und dann ist das Thema Risk Appetite. Ich kann jetzt sagen, ja, kennzeichnet es halt. Worüber wir dann schnell sprechen mit Mandanten ist, was ich gerade schon angedeutet habe, wo kennzeichne ich das? Muss es jetzt wirklich auf jeder Produktdetailseite oder gar auf jedem Foto zu lesen sein? Oder reicht es, wenn irgendwo im Kleingedruckten unter KI-Hinweise steht, unsere Bilder sind teilweise KI-generiert? Auch da, ehrlicherweise, wenn ich, kommt jetzt nicht so häufig vor, aber eine Handtasche kaufe, ist mir ziemlich egal, ob das Model jetzt bei einem Shooting war oder ob es sozusagen ein Avatar eines existierenden Models ist oder ob es das echte Model ist. Bringt mir jetzt nicht so viel. Die Handtasche sollte dementsprechend, was ich nachher in den Händen halte, wenn ich es bestellt habe, ja, das ist aber ein genereller sozusagen Irreführungsaspekt, Patrick, den du schon angesprochen hast, ne, dass ich halt dann schon das bekommen muss, was ich auch bestellt habe.
Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, Martin, wenn du jetzt mal so die wichtigsten To-Dos, sagen wir mal, ich habe mich noch nicht beschäftigt mit Kennzeichnungspflicht, mit Kompetenzdingens, mit Risikoklassifizierung. Was sind so die Hot Topics, die ich mir jetzt mal anschauen sollte als Unternehmer?
Ja, also Punkt 1 ist sicherlich, dass ich generell, ist das Thema KI-Kompetenz, dass ich generell mir überlegen muss, welchen Schulungsbedarf haben wir im Unternehmen und das Thema muss ich irgendwie angehen. Punkt 2 ist, wenn ich auf die KI-Verordnung und KI-Governance schaue, ja, wir machen jetzt ständig KI-Governance-Projekte in den Unternehmen, ist, dass ich für jede einzelne Anwendung schauen, dass mir drei Fragen beantworten muss. Was bewerte ich da? Also ist es überhaupt künstliche Intelligenz, was wir da einsetzen, was wir da einkaufen? Wird im Zweifel so sein. Wer bin ich? Bin ich dort Betreiber, Nutzer? Bin ich vielleicht sogar Anbieter? Das geht ganz schön schnell, dass ich der Anbieter bin. Und die KI-Verordnung sieht verschiedene Folgen vor, je nachdem, ob ich Betreiber oder Anbieter bin. Und dann schaue, wie hoch ist das Risiko? Da werde ich bei 95-98% der Fälle dazu landen, dass es ein minimales Risiko ist, wo nur diese Transparenzpflichten gelten. Nur, in Anführungszeichen eigentlich, wie wir gerade schon gesehen haben. Und dann gibt es aber andere, zum Beispiel im HR-Bereich, wo ich dann vielleicht ein Hochrisikosystem auf einmal betreibe. Da gelten ganz andere Pflichten. Das sind die drei Fragen, die ich in so einer Art Gap-Analyse mir beantworten muss und die Eingang finden sollten in mein kleines KI-Governance-Projekt. Und ob man da jetzt KI-Governance-Projekt sagt, ob man einen AI-Officer braucht und so weiter, alles Zusatzfragen, die davon abhängen, wie groß bin ich, wie sehr rolle ich jetzt KI aus. Es sollte sich irgendwie einbetten in ein strukturiertes System, wie wir diese neue Technologie nutzen. Da ist es in Ordnung, wenn das sich erstmal jetzt entwickelt, wie du es gerade gesagt hast. Ja, wir haben GenAI ist ja nun schon eine ganze Weile draußen und die Leute nutzen es im Unternehmen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich als verantwortungsvolle Geschäftsleiterin mir überlegen muss, wie machen wir das denn jetzt eigentlich strukturiert und rechtlich und gebe ich mir zum Beispiel KI-Richtlinien. Aber das sind die Punkte, die man angehen sollte.
Das
also ich muss sagen, Ich bin wieder schlauer und schlagfertiger, was die Argumentation angeht gegenüber meinen Kundinnen und Partnern. Vielen Dank dafür, Martin. Du bist ja schon abgehärtet. Sarah und ich werden jetzt so langsam entspannt abmoderieren und du kannst dir die abschließenden Worte für dieses Format zurechtlegen. Von daher schon mal vielen Dank, Martin, an dich. Und ja, Sarah, ich kann nur sagen, es ist ein wildes Thema und ich bin stolz, dass wir heute gar nicht so oft gesagt haben, es kommt drauf an, sondern sehr klare Ansagen gemacht haben.
Ja.
Mit diesem Disclaimer natürlich. Aber ich fand's fantastisch. Also von daher ganz lieben Dank, dass wir hier wieder zusammensitzen durften.
Ja, so geht's mir auch. So endlich mal so ein bisschen, so im juristischen Bereich ist ja alles immer so, finde ich, so ein bisschen flutschig. Man kann es nicht so gut greifen. Und ich finde, wir haben heute so ein bisschen Grip an das Thema bekommen. Und da sage ich schon mal vielen, vielen Dank, Martin. Wenn du da draußen jetzt sagst, krasses Thema, die 121 Watt mit dem Martin und dem Patrick und der Sarah, die haben mir total weitergeholfen. Wir können das öfter. Wir machen das regelmäßig. Und wenn du das öfter erleben willst, dann folge uns auf YouTube oder abonniere uns in allen gängigen Podcast-Portalen. Dann verpasst du nichts von den klugen Dingen, die wir hier zusammen mit unseren weiblichen und männlichen Gästen produzieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Martin, die letzten Worte gehören dir.
Ja, prima. Vielen Dank euch. Vielen Dank, dass ich da wieder dabei sein durfte und ein bisschen was zu den Rechtsfragen sagen konnte. Ich hoffe, ja, famous last words, es hat zur Erhellung beigetragen und ihr könnt die KI-Verordnung und das ganze KI-Recht als das sehen, was es ist. Ein kleiner Baustein auf eurem Weg zum vernünftigen Umgang mit dieser Technologie. Habt keine Angst davor. Die Rechtslage ist nicht so, dass man deshalb gar nichts mehr machen sollte. Im Gegenteil, an der einen oder anderen Stelle gibt es auch Leitplanken, an denen man sich halt orientieren kann. Macht euch schlau, geht in unsere 121 Watt Seminare zum Beispiel oder macht euch anderswo schlau. Ich glaube, man muss sich damit befassen, auch mit der Rechtslage befassen, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört.
Sagt Dr. Martin Schirmbacher beim 121 Watt Podcast.
3, 2, 1, Boom! Yeah.